Klausen mit Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu Draußen mit Klausen. Heute mit einem Gast, von dem ich wenig wusste, obwohl er für viele in der christlichen Musik eine große Bedeutung hat, aber zum Glück lernt man nie aus. Auf einer Tagung im Sommer in Hildesheim im Michaeliskloster habe ich ihn kennengelernt, den christlichen Singer, Songwriter, Musikproduzenten Albert Frey. Jetzt sind wir über Zoom verbunden, um über seine Musik zu sprechen und seinen Blick, ja, auf den christlichen Glauben. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich.
Wir müssen am Anfang ein bisschen über Etiketten und Bezeichnungen sprechen, aber das machen wir nur kurz. Ich habe dich gerade angekündigt als christlichen Singer, Songwriter, Musikproduzent. Ist das halbwegs in Ordnung?
Ja, das ist mir eigentlich ganz recht, weil das eben mit Ausdruck erstmal als Lead-Autor, das ist, ich bin eher als Autor als Interpret, aber als Singer-Songwriter singe ich dann auch meine Lieder selbst und dann gibt es eben noch die Anwendung, dass ich mit anderen zusammen singe oder dann eben der Lobpreis- oder Worship-Leiter bin, aber das ist mir auch inzwischen ein bisschen zu eng gefasst, von daher ist Singer-Songwriter ganz gut und als Musikproduzent eigener Alben und auch zum Beispiel der Feiert-Jesus-Reihe, da bin ich auch eben seit vielen Jahren tätig.
Aber ein anderes Etikett hast du dir selber schon jetzt genannt. Das vielleicht nervt es dich, aber es ist doch wichtig und klärt. Lobpreis oder Englisch Worship. Ich habe vor 2 Wochen, das war ganz lustig, auf einem Kongress des Deutschen Musikrats, das ist so der Dachverband aller Musikverbände, über Kirchenmusik einen kleinen Vortrag gehalten und dabei das Stichwort Lobpreis fallen lassen. Und dann hörte ich nachher von einem Kirchenmusiker neben mir, ihm hätte eine Kirchenmusikerin gesessen und ihn gefragt, was das denn ist. Und weil er aus Württemberg stammte, konnte er gleich antworten. Also wir spielen mal ein kleines Spiel. Ich versuche mal als Nichtkenner oder Nicht-Mitglied dieser Szene mal eine kleine Definition und dann korrigierst du mich. Okay?
Okay, ja, gerne.
Also Lobpreismusik oder English Worship entstanden ursprünglich in freikirchlichen Gemeinden, in charismatischen Gemeinden. Ist eine christliche Form von Popmusik mit Band, inhaltlich ausgezeichnet durch eine besonders intensive Jesusfrömmigkeit und so vom Gestus eine, ja, Anbetung, ein hymnisches Einschwingen in ein gemeinsames Gebet. In Württemberg, weiß ich, ist das weit verbreitet, fast schon der Normalfall christlicher Jugendmusik. Passt das irgendwie oder würdest du es korrigieren oder noch ergänzen?
Es gibt nichts daran zu korrigieren, das ist aber alles wunderbar. Ich würde noch ein paar Aspekte ergänzen. Das eine ist also, viele verstehen Worship und ich auch zum gewissen Grade auch als eine Wiederentdeckung des klassischen Gotteslobes, also der Doxologie, der auch bis in das liturgischen Gloria und Sanctus könnte man zum Beispiel sagen, also im Gegensatz vielleicht zu den Jahrzehnten vorher, auch im NGL und so weiter, wo man eher zwischenmenschliches oder auch problemorientiert gesungen hat, jetzt nochmal so ganz der Blick auf Gott selbst. Und das ist ja nichts Neues, was man irgendwo in Amerika in den 70er Jahren entdeckt hätte, sondern das ist ja, gab es ja immer wieder in der Kirchengeschichte. Also Lieder, die zentral Gott selbst in den Blick nehmen. Und dann das Wort loben ist natürlich zu eng gefasst, ne? Also ihn beschreiben, Dankbarkeit ausdrücken, bis eben hin zur Verehrung. Und das aber jetzt kombiniert mit moderner Popmusik, und das war, in der Anfangszeit war das noch so eine Akustikgitarren-Lagerfeuermusik, aber inzwischen gibt's eben Worship auch in aktueller Chart-Stilistik, und das ist weltweit ein großes Phänomen, in Deutschland eher ein Randphänomen in gewissen Kreisen, deshalb wundert mich das auch nicht, wenn andere damit nicht viel anfangen können, und das ist erklärungsbedürftig, ist auch bedürftig, auch der Begriff Lobpreis muss immer wieder neu definiert werden, was meine ich eigentlich damit?
Du hattest das Stichwort Gottesdienst schon genannt. Das bringt mich auf eine andere Erinnerung, die ich hatte, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe. Ich habe mal vor einigen Jahren mit einem Kollegen mich ausgetauscht, der sehr intensiv in dieser ganzen Sakropop-Szenerie unterwegs war. Und wir beide sprachen so ein bisschen, wie blöd das eigentlich ist, wenn man immer danach fragt, welche Musik passt, welche Musik geht, mit welcher Musik lockt man die Leute. Und er hat dann einen klugen Satz gesagt, es geht gar nicht darum, welche Musik man macht, sondern es geht erst einmal um die Frage, welche Art von Gottesdienst ich eigentlich feiere. Was für eine Art Gottesdienst das ist. Und wenn das geklärt ist, dann ergibt sich die Musik nicht ganz, aber doch fast von alleine. Deshalb nochmal die Frage, was für eine Art Gottesdienst ist es eigentlich, die mit Lobpreis und Worship verbunden ist? Also ich hatte so, was ich so meine, verstanden zu haben, es geht stark eben tatsächlich um einen Gottesdienst, also nicht eine problemorientierte Morallehrveranstaltung. Es geht um Gottesdienst, es geht um viel Emotionen, es geht auch um Beteiligung, es geht um was Gemeinschaftliches und ja, auch um ein Einverständnis. Das waren so ein paar Aspekte, die mir eingefallen sind, als ich mir mal überlegt habe, was für ein Gottesdienst eigentlich derjenige ist, zu dem dann Lobpreis passen würde. Oder stimmt es nicht?
Ja, doch, ich fand das sehr gut ausgedrückt. Aber ich muss jetzt vielleicht doch mal zwischendurch, bevor wir noch intensiver weiterreden, auch erwähnen, dass das ganze Worship-Thema für mich Lust und Last gleichzeitig ist. Ne? Also ich antworte da gerne und stehe dazu und habe viele Jahre das praktiziert und geprägt. Inzwischen stehe ich aber auch dem ganzen Phänomen auch kritisch gegenüber. Und das zeigt sich jetzt zum Beispiel auch darin, wenn du fragst, wie ist so ein Gottesdienst? Und dann würden vielleicht jetzt andere Kollegen antworten, zentral ist es, dass wir auf Gott schauen. So, das ist Kraft. Das müssen wir wiederentdecken. Das haben wir verloren. Und jetzt ganz, so ganz in den Blick nehmen. Und das sehe ich inzwischen zum Beispiel kritisch. Ich finde eher, dass wir vielleicht eine mehrfache Hin- und Herbewegung brauchen. Wir dürfen auch mehr auf uns schauen, auf unsere Welt, auf unsere persönliche Not. Dann vielleicht im Kyrie zum Beispiel, dann durchaus der Blick zu Gott, aber dann auch nochmal von Gott her auch nochmal auf die Welt und diese beiden Blicke sozusagen erstmal auf uns und dann auch nochmal auf die Umwelt, die Mitmenschen, die fehlt mir auch im Worship. Also von daher bin ich mit so einem typischen Worship-Gottesdienst, wie ich ihn auch viele Jahre mitgestaltet habe, gar nicht mehr so happy.
Ja, ich wollte dich jetzt auch gar nicht jetzt sozusagen verhaften auf eine bestimmte Form, die du mal vertreten hast, aber ich dachte, so im Einstieg ist es natürlich total wichtig und interessant. Und was mir nochmal gut gefallen hat, ist der Hinweis, dass es eben eigentlich jetzt auch nicht nur was ganz Neues ist, sondern eben aus einem bestimmten Aspekt von Gottesdienst ganz stark herkommt. Den findet man in anderen Konfessionen ja auch. Bei den Orthodoxen, die ganze Liturgie ist eine einzige Anbetung. Im evangelischen Gottesdienst allerdings gibt es ja so mehrere, also gibt einmal den Weg hin zu Gott und die Anbetung. Es gibt aber auch sozusagen das sich von ihm her anreden lassen durch Bibellesung. Es gibt dann aber auch natürlich so im Fürbittengebet oder auch in der Predigt den Blick hinaus oder den Blick zu mir. Und dann gibt es auch sowas wie so einen Bruch, wie fällt mir mal auf die Abkündigung, wo so ganz normales Gemeindeleben plötzlich, ja, ist ja auch so ein Bruch. Also es gibt ganz viele Elemente, die eben nicht so ein einsinniges Gottesdienstverständnis nahelegen, sondern dass man doch viele Möglichkeiten hat und je nach unterschiedlicher Situation auch Unterschiedliches akzentuieren kann.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht sage ich nochmal jetzt ganz positiv im Sinne der Worship-Bewegung, die war ja vielleicht gar nicht so ganz glücklich mit diesem typischen großkirchlichen Gottesdienst, wo immer so ein 3 bis 5 Minuten Element das andere ablöst. Ja, und dagegen steht dann dieser Worship-Block, wo man sagt, wir brauchen jetzt mal 20, 30 Minuten am Stück, wo wir mal uns ganz fokussieren auf Gott und ein Lied am anderen singen und dazwischen sind da vielleicht noch freie Gebete und so. Das ist ja eine ganz andere Frömmigkeit. Und das finde ich gut und wichtig, weil es auch den modernen Menschen ermöglicht, nochmal tiefer, emotionaler, existenzieller einzusteigen, auch Gott zu erleben, emotional zu erleben. Und das finde ich gute und starke Elemente der Worship-Bewegung. Es kippt nur dann, wenn der ganze Gottesdienst dann so sein muss und alles andere abgewertet wird und so weiter. Aber mal so ein Fokus vor der Predigt oder danach oder wo immer, wo man so ganz bei sich und Gott sein kann und auch durch die Augen schließt oder die Texte da irgendwo im Beamer abliest und eben jetzt nicht mehr beim Nachbar ist oder noch bei den Gedanken, wie es danach weitergeht, sondern ganz im Moment auch sein. Das ist auch eine künstlerische Qualität, das schätze ich auch als Künstler sehr, so wirklich alle zusammen an einem Ding dran zu sein. Das finde ich oft in traditionellen Gottesdiensten nicht so sehr. Von daher ist schon so, das Element von Worship kann schon auch der ganzen Kirche oder in allen Konfessionen etwas Gutes addieren, sage ich mal.
Ja, das kenne ich. Eine Assoziation ist das, was die Kolleginnen vorhin und Kollegen, die so spirituell meditativ drauf sind, die sagen auch, also eine Meditation ist nicht jetzt zwei Strophen Paul Gerhardt Lieder singen und dann geht es gleich weiter, sondern tatsächlich in dem Moment da sein. Dafür ist Meditation da. Und da muss man natürlich aufpassen, dass nicht alles so wird und es dann so narkotisch wird. Aber weil du gesagt hast, Künstler, du bist ja jetzt nicht der Pastor, der das anleitet, der Liturg, sondern der Künstler. Wie macht man denn das, dass man tatsächlich eine große Gruppe für einen längeren Zeitraum wirklich für so einen Moment eine Stimmung ein bei Gott sein, dorthin führt und auch dort hält?
Also erstmal verstehe ich meine Aufgabe in so einem Moment, bei einem Gottesdienst oder auch bei einem Worship-Konzert zum Beispiel, nicht nur als Musiker oder auch als musikalischer Leiter, sondern das ist auch eine pastorale, eine geistliche Aufgabe. Das heißt, ich überlege mir erstmal, wie bringe ich das in eine inhaltlich, auch theologisch sinnvolle Reihenfolge, die Lieder, wie steige ich ein, wie komme ich von A nach B, und auch dramaturgisch, ne? Also wie ist das aufgebaut, dass ich die Menschen emotional mitnehmen kann. Dann auch spontane freie Elemente noch, dass auch so was erwartungsvoll geschehen kann, was nicht alles komplett durchgeplant ist. Also das ist eine Kunst, um dieses Element von Begegnung zwischen Mensch und Gott möglichst zu ermöglichen und authentisch zu gestalten.
Hören wir doch mal hinein. Wir haben für dieses Gespräch drei Lieder ausgewählt. Und das erste, Anker in der Zeit, wenn ich recht weiß, ein frühes Lied, aber jetzt in einer aktuellen, neuen Inszenierung, Komposition. Magst du zur Einführung kurz was sagen und dann versuchen wir das mal einzuspielen.
Ja, sehr gerne. Also das ist jetzt tatsächlich schon über 20 Jahre alt, habe ich zur Jahrtausendwende geschrieben. Also ein bisschen mit diesem Gedanken, 2000. Geburtstag von Jesus von Nazareth, was hat das sozusagen gebracht, was hat den Unterschied gemacht, dass er gekommen ist, und eine Beschreibung dessen, was wir durch ihn haben. Ja, und dann ist auch ein Bekenntnislied, ist kein Gebetslied im engeren Sinne, sondern es wird eher beschreibend. Und das wurde viel aufgegriffen, eben auch bis in die Landeskirchen hinein. Und das freut mich sehr, deshalb habe ich es jetzt auch nochmal in einer neuen orchestralen Fassung aufgenommen mit meiner Frau und anderen Kolleginnen zusammen, und eben Band und Orchester.
Dann hören wir da jetzt mal rein.
Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. In der Not. Und es gibt Trost in Schmerz.
dem Lied passt vielleicht, dass ich jetzt Werbung mal mache für einen anderen Podcast. Es gibt einen ganz tollen Podcast, der nennt sich Switched on Pop, wo sehr kluge Amerikaner sich über aktuelle Popmusik unterhalten. Und die haben eine Sendung gemacht, also eine Ausgabe ihres Podcasts, über, sie nannten das Higher Power Ballad, also christliche Popmusik. Etwas, was in den USA wirklich ein großes Phänomen ist und hier nicht. Und sie beschrieben das gar nicht hochnäsig oder arrogant oder so, wie das hier leicht passiert, wenn Musikjournalisten sich dem zuwenden, sondern erstens fassten sie dafür, da ging es um Lieder von Justin Bieber, auch vielen anderen, also sagen Higher Power Ballad, also so diese besonders emotionale Ballade, aber eben mit einem höheren Ziel. Und sie hatten so zwei, drei Aspekte, die ich interessant fand. Einmal, dass sie sagten, diese Art von christlicher Popmusik hat, ist zwar nah dran an Popmusik, an heutig sehr gut produzierter Popmusik, aber sie hat einen Unterschied. Sie ist viel langsamer. Sie ist länger. Das hattest du ja schon erwähnt. Sie kann warten. Da baut sich was auf. Man kann es mitsingen und beteiligen. Das ist bei Beyoncé kann man das nicht. Also es hat mehr Authentizität und weniger Perfektion. Ist nicht ganz so glatt und lässt sich mehr Zeit. Ist nicht so überproduziert und führt dazu, dass andere Menschen noch da einsteigen können. Und dann haben sie noch gesagt, es ist nicht so, dass der Worship vom Pop geklaut hat, sondern historisch gesehen ist es umgekehrt. Kannst du was damit anfangen?
Ja, so könnte man das sehen. Ich finde das super interessant. Ja, es stimmt auch. Es ist tatsächlich tendenziell aktuelle christliche Popmusik und im speziellen Worship ist noch eher handgespielt. Aktuelle Popmusik ist schon sehr viel programmiert. Das kommt, glaube ich, auch daher, dass man immer noch die Brücke bauen will. Wie kann das dann in Gemeinden auch umgesetzt werden? Wie kann die Worship Band am Sonntag das dann auch nachspielen? Und oder auch das Element eben von Authentizität, von Natürlichkeit. Irgendwo muss da noch vielleicht eine Akustikgitarre drin sein und so und nicht nur der Computer, zu dem da jemand singt. Gibt auch natürlich Ausnahmen, gibt auch coole programmierte christliche Popmusik und auch Worship in allen verschiedenen stilistischen Pop-Ausprägungen inzwischen. Aber das finde ich nachvollziehbar und die langsameren Tempi sind gerade auch sehr in, das kann ich auch nachvollziehen. Es ist vielleicht eher so ein bisschen ehrfürchtige Schwelgen da in der Gegenwart Gottes und da wabert der Nebel, so wie früher der Weihrauch und so weiter. Das kritisiere ich inzwischen aber auch ein bisschen. Also ich finde, wir brauchen alle Tonarten und alle Stimmungslagen, auch in christlicher Musik. Wir brauchen auch die Freude mal mit Tempo 120 oder auch mal die ganz nachdenklichen Molllieder. Also da wird es mir gerade auch wieder ein bisschen zu einseitig.
Denn das ist ja nochmal ein Punkt, der Worship unterscheidet sozusagen von Spiritual und Gospel, was von der Herkunft her sehr viel rhythmischer ist, bewegter, da tanzt man dazu. Und ich kenne das auch aus afrikanischen Gottesdiensten, da wird richtig getanzt durch den Raum, während mein Bild beim Worship-Gottesdienst eher sozusagen, man wogt gemeinsam hin und her, aber das ist vielleicht auch nur ein Klischee.
Es mag schon sein. Man muss auch vielleicht ehrlicherweise sagen, dass Worship jetzt im Gegensatz zu Gospelmusik schon eher eine weiße Musik ist, wobei die Einflüsse gegenseitig sind absolut da und das verschwimmt immer mehr. Es gibt auch von der Gospel-Szene in Worship viele Crossovers und umgekehrt. Aber also die, vielleicht kann man vielleicht sogar sagen, es mischt sich europäische Folklore mit Spiritual Gospel, schwarzer Rhythmik und Energie und dann auch nochmal vielleicht so einer, ich sag's jetzt mal ein bisschen gefährlich, so einer pietistischen Frömmigkeit, wenn man noch weiter zurückgreift und irgendwie, wenn man das zweimal umrührt und auch noch ein paar modernere Elemente dazu nimmt, dann kommt Worship raus.
Ja, ja, und das Interessante ist, wie viel man da kombinieren kann, ist, dass es inzwischen, also wenn ich das richtig wahrgenommen habe, gab es, als das aufkam und jetzt zum Teil immer noch auch so Pro- und Kontrakämpfe, ist das jetzt was für Freikirchen, darf das in der Landeskirche sein, ist das jetzt nur für die ganz Frommen oder dürfen das auch liberalere Christen irgendwie mitsingen? Ich kenne das so aus der württembergischen Landeskirche, wo das auch mit Verteilungskämpfen verknüpft ist, nicht? Also Mittel werden knapper, wo investiert die Landeskirche oder eine einzelne Kirchengemeinde, stellt sie eine gute Organistin ein oder eben ein Bandleader. Davon aber unabhängig, jetzt mal von diesen Streitereien abgesehen, habe ich den Eindruck, es gibt doch ganz viele Möglichkeiten, auch Dinge miteinander zu kombinieren, auch in so einen längeren Worship-Teil, vielleicht mal passende klassische Choräle mit einzuweben. Oder würdest du sagen, da, das ist, dann wird's beliebig, das funktioniert eigentlich nicht richtig gut?
Nee, ich finde schon, wir dürfen und wir müssen auch kombinieren, sonst wird's wirklich zu einseitig. Klar, wenn man jetzt nicht einen bunten Mixmax haben, muss auch mal in eine Geschichte eintauchen. Aber ich sag vielleicht noch ein bisschen grundsätzlicher, ich finde mich in der lustigen Situation, oder auch manchmal traurigen, dass ich nach außen hin in Kirchengremien oder überhaupt in Diskussionen Worship verteidige und versuche, Worship stark zu machen. Und nach innen hin, also mit den Kolleginnen und Kollegen, die selber da tief in der Worship-Szene drin sind, eher Worship zu kritisieren und zu sagen, hier sind Einseitigkeiten, wir müssen eben auch mal nochmal auf die alten Choräle zurückgreifen, stilistisch, oder die klassische Musik nicht vergessen, aber auch inhaltlich, habe ich ja schon skizziert, da gibt es auch viele Einseitigkeiten. Also in dieser Doppelrolle finde ich mich wieder, das zu kritisieren, einerseits, und andererseits auch wieder stark zu machen, in seiner gesunden Form, sage ich mal, wenn man das so sagen darf. Und deshalb braucht es diese gegenseitige Beeinflussung von der Worship-Bewegung und anderen Elementen, die schon da waren, die auch woanders dazukommen. Ich nenne mal kurz ein Beispiel: Schöpfungstheologie. Ne? Da ist die Worship-Bewegung schwach aufgestellt im Moment. Ich finde es aber schade, da gibt es aber auch Elemente. Es gibt eben die Schöpfungspsalmen, es gibt den Jubel auch über die Schönheit der Schöpfung. Und wenn es der Worship-Bewegung gelingen würde, da was nachzuholen und auch in einem freudigen popmusikalischen Ausdruck die Schöpfung zu bejubeln, nicht nur den himmlischen Thronsaal hier abzufeiern, sondern auch die vorfindliche Welt, auch bis ins Detail hinein, auch natürlich Bewahrung der Schöpfung knüpft sich daran an und vieles andere, dann wäre viel gewonnen.
Ja, das finde ich schön, weil es eben ja nicht nur um so eine Stilfrage geht, sondern eben auch um die Inhalte. Und du bist jetzt in der anstrengenden, aber vielleicht auch gerade interessanten Position, mit Dinge miteinander zu vermitteln und auch füreinander aufzuschließen. Das ist natürlich so eine klassische Anfrage an die Worship-Musik, wie man sie vor allen Dingen kennt. Das ist wirklich immer nur Anbetung von Jesus, dem König. Das verbindet sich dann auch mit hierarchischen, patriarchalen Gottesbildern. Man selber macht sich immer klein, ist immer der böse Sünder und muss dann immer, also diese Fokussierung auf den Übergott und die Erlösung. Und da bist du ja auch schon länger auf dem Weg und nimmst jetzt nicht nur so ein einzelnes Element mit hinzu, sondern fragst nach einem, ja, weiteren offenen Gottesbild. Vielleicht erzählst du nochmal da von deinem Weg. Und deinen jetzigen Gedanken.
Ja, sehr gerne. Also ich komme tatsächlich ursprünglich ja katholisch geprägt, dann kam eine charismatische Prägung dazu und dann später auch eine evangelische. Also es ist eine schöne Mischung eigentlich aus verschiedenem. Ich war nie in einer so ganz fundamentalistischen Prägung. Also weder fundamentalistisch-katholisch gibt's ja auch, aber das war schon eher frei, auch in den 70er Jahren, da ich da aufgewachsen bin, Oberschwaben, aber auch die charismatischen Einflüsse waren katholisch-charismatisch, das ist ja dann auch schon wieder eine Mischung, das war jetzt nie so ganz eins zu eins die amerikanische freikirchliche Variante, sondern ja immer schon auch theologisch gut, wie Sie sagen, ausbalanciert oder halbwegs. Was ich aber schon mitgebracht habe aus dieser Prägung, ist zum Beispiel diese starke Jesusfrömmigkeit. Ich denke, das hat sich auch in dem Anker in der Zeit eben ausgedrückt. Ja, beschreiben, wer ist Jesus, wer ist für mich? Und die ist mir bis heute auch geblieben. Als junger Mann habe ich mich sehr begeistert für Jesus und wollte ihm nachfolgen und auch so eine Lebensentscheidung getroffen damals, und das trägt bis heute. Ich habe später dann aber auch gemerkt, dass diese Fokussierung auf Jesus, den Christus, also jetzt muss man jetzt noch unterscheiden, ne? Also Jesus, der Lehrer zum Beispiel, die Bergpredigt und die Seligpreisung und anderes, die fallen ja im Worship auch weg, und das ist tragisch. Also da ist mir ganz wichtig, auch Jesus in seiner Weisheit und eben nicht nur, dass wir ihn auf den Thron setzen und da oben irgendwo verehren. Richard Rohr sagt sogar provokativ, wir beten Jesus an, damit wir nicht tun müssen, was er sagt.
Ja, entlastet. Ja,
ist bitter. Das ist eine meiner größten Kritikpunkte an der Worship-Bewegung. Also wir nehmen Jesus wir sagen, wir stellen ihn in den Mittelpunkt, nehmen ihn ernst. In Wirklichkeit wollen wir ihn aber Dinge an ihn delegieren, die wir eigentlich selber zu tun aufgerufen sind. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich noch viele andere Aspekte, der Schöpfer, der Heilige Geist, auch alles, was noch über diese nur ich und mein Jesus-Frömmigkeit hinausgeht. Ja, man darf aber auch die Worship-Szene nicht zu einfach darstellen. Ich habe auch in all den Jahren auch eine Vielfalt und viele tolle, vorbildliche Menschen da kennengelernt. Aber in den letzten Jahren, um das jetzt nochmal drauf zurückzukommen, auf meinen Weg, konnte ich auch ein bisschen darüber raussehen und habe sehr viel profitiert, auch eben von guter, sage ich mal, universitärer Theologie, habe mich damit auch beschäftigt und auch daran gemessen dann gemerkt, dass meine Prägung auch ein bisschen eng war, ein bisschen einseitig. Ich konnte im Gegensatz zu vielen anderen, die aus so einer Frömmigkeit kommen, vieles integrieren. Ja, ich habe totales Verständnis, wenn jemand aus einer charismatischen oder pietistischen Prägung kommt und sagt, das muss ich jetzt hinter mir lassen. Das war ungesund, das war missbräuchlich vielleicht sogar. Das kann ich total verstehen. Ich habe auch solche Prägungen immer wieder mal kennengelernt, selbst aber nicht so erlebt, Gott sei Dank. Von daher kann ich für mich sagen, ich habe diesen Kinder- und Jugendglauben mitgenommen, aber der hat sich schon erheblich erweitert, eben um ein größeres Gottesbild, auch transpersonales Gottesbild. Wenn ich bringe mal ein kleines Beispiel, wenn jetzt H.P. Kerkeling sagt, er betet zum Universum, ne, ich bin da mal weg. Das hätte ich vor 20 Jahren, hätte ich gesagt, oh, tragisch, er hat nicht Jesus als den Erlöser kennengelernt und so. Heute kann ich das ganz entspannt sagen, so, ich freue mich, dass er, klar, er ist, hat auch wahrscheinlich die katholische Keule gekriegt und kann jetzt nicht mehr an den personalen Gott glauben. Er glaubt jetzt ans Universum und dann will er trotzdem am nächsten Tag nicht mehr in die Pilgerherberge, sondern vom Hotel und da betet er, liebes Universum, lasst mich doch bitte morgen in diesem kleinen spanischen Dorf ein schönes Hotel vorfinden. Und tatsächlich, er kriegt noch einen Platz und ist dem Universum dankbar. Und dann sage ich, wunderbar, es gibt ja nur den einen Gott und wie wir ihn nennen und wie wir den Zugang zu ihm finden, ist eine zweite Frage. Und ich würde ihm wünschen, dass er Gott in Jesus kennenlernt, aber hey, wenn das dieser Weg aus irgendwelchen Gründen verstellt ist, dann haben wir trotzdem noch viel gemeinsam, ja, Kolosserbrief oder Korinther. Am Ende wird eben Gott alles in allem sein. Was ist das anderes als Universum?
Sehr schön, ja, ich finde das eben auch so wichtig, dass man sich jetzt über Musik und diese Frömmigkeit nicht in so Kulturkämpfe hineinstoßen lässt. Und ich kann nachvollziehen, dass eine besondere charismatische oder starke Frömmigkeit für manche Menschen, gerade wenn sie in der Jugend total wichtig ist, als nochmal, so wie du es als Schrepf beschrieben hast, für dich als jungen Mann dem Leben eine Richtung gibt, eine Klarheit gibt und auch eine Gründung. Und dann wird man aber ja erwachsen irgendwie und hat verschiedenste Erfahrungen, die sich nicht immer damit in Einklang bringen lassen. Und tragisch finde ich es dann immer, wenn dann das, was man auch an Gutem erfahren hat, an religiös-christlicher Prägung, dann ja zurückgelassen wird und man dann so heimatloser Post-Evangelical wird. Und wenn es schöner wäre, es doch, wenn mehr Menschen bereit wären zu gucken, was sie denn von dem Guten bewahren können und es trotzdem öffnen für Neues und anderes und das nicht als ja inneren oder gar äußeren Kampf verstehen.
Ja, also für diesen Brückenbau setze ich mich sehr ein und ich wünsche mir, dass das gelingt, weil wir ja alle voneinander was lernen können. Ich habe aber, wie gesagt, auch großes Verständnis, wenn Menschen sagen, also da brauche ich jetzt Abstand dazu und ich kann auch Worship-Musik nicht mehr hören, weil die sich verbindet mit einem autoritären Gottes und auch Gemeindeleitungsbild, das vermischt sich ja dann alles und oder einer Frömmigkeit, die zum Beispiel total auf Wunder aus ist und das Übernatürliche hochhält und das Natürliche und auch das Annehmen von Leid zum Beispiel geringschätzt oder abwertet und dann werden Gebete eben nicht erhört und Wunder treten nicht ein und dann kommt es zu Lebenskrisen und Menschen können dann gar nicht mehr weiter glauben und das ist tragisch.
Ja, ich hatte eine gute Freundin von mir, die hatte so eine, ich würde schon sagen, oder würde sie selber sagen, fundamentalistische Jugendzeit. Und die sagt heute, Gott ist mein Ex-Freund. Das ist, weil die frech ist, formuliert die sowas. Aber es ist ja nicht nur eine freche Formulierung, sondern da ist natürlich auch ein Schmerz dahinter. Aber schauen wir doch mal auf Brücken. Und ein neueres Lied, da würde ich gerne mal reinhören, ist das Lied Du bist der ganz andere. Magst du kurz erzählen, von wann das Lied ist und wie du darauf gekommen bist?
Ja, das kommt von 2018 oder 2019, ist gleich veröffentlicht worden dann. Es spiegelt tatsächlich jetzt auch diese Erweiterung meines Gottesbildes wieder. Ich habe den Begriff nicht von Karl Barth, obwohl er ihn auch verwendet. Ich habe später gemerkt, dass er ihn auch verwendet hat, Gott der ganz andere, sondern ich habe einfach wollte diesen auch im Worship gerne verwendeten Begriff des nahen Gottes, so die persönliche Beziehung zu Gott und der Daddy im Himmel oder Jesus mein bester Freund, mal diesen ganz großen und auch unfassbaren Gott gegenüberstellen. Traditionell eben, schlimm Sanctus, haben wir das dreifache Heilig und den himmlischen Thronsaal vor Augen, Offenbarung und so weiter. Aber ich dachte jetzt, auch die Bilder sind abgenützt. Welche Bilder könnten uns stattdessen helfen? Und kam dann auf zwei Bilder. Das eine ist der Sternenhimmel, die Weite des Universums. Und wenn Gott das wirklich alles geschaffen hat, wie groß muss er dann sein? Und ist er nochmal hinter all dem oder in all dem? Das ist ja auch ein Stück weit offen auch in diesem Lied. Zweites Bild, die Tiefe des Ozeans, der Grund, auf den ich nicht mehr sehen kann. Und das ist für mich nicht beängstigend, sondern es ist auch faszinierend. Oder vielleicht sogar, ja, Faszinans et Tremens, sagen die Theologen. Ne? Also faszinierend und erschreckend zugleich. Und damit baue ich so eine Brücke aus eben einem großen, auch vorsichtigeren Gottesbild. Und zugleich aber auch diese Erfahrung des Staunens über Gott, die ja dann auch im Kern zu Worship gehört. Von daher freue ich mich, dass das einer meiner neueren Songs ist, die auch trotzdem aufgegriffen werden. Manche anderen werden auch von der Worship-Szene ignoriert. Bei dem habe ich das Gefühl, dass wird gesungen, vielleicht nächstes Jahr wie Anker in der Zeit oder wo ich auch stehe oder andere Sachen aus den 90ern. Aber das trifft es eigentlich ganz gut, wie ich diese Synthese im Moment versuche.
Dann hören wir da mal rein.
Tiefe im Ozean, wie der Abgrund, in den ich nicht sehen kann, wie die Weite der Sterne im tiefen All, schwerelos doch gehalten im freien Fall. Erschrecke und ich staune, ich verneig mich und ich glaube, du bist der ganz andere, über alles Erhabene, du stehst hinter Zeit und Raum, ich bete dich an. Ganz andere, unter allen Verborgenen, inmitten von Zeit und Raum, ich bete dich an, ich bete dich an. Ein heiliger Raum einer fremden Welt, auf der Schwelle zur Tür, die verschlossen bleibt. Eine Weisheit, die tiefer als Denken reicht, wie gewinnen und alles verlieren zugleich. Ich erschrecke staune. Ich verneig mich und ich glaube, du bist der ganz andere, über alles Erhabene.
Also als Theologe muss man ja aufpassen, dass man Lieder nicht nur theologisch liest, sondern eben oder liest, sondern auch hört. Aber ich fand das sehr, sehr bemerkenswert, dass du auf diesen Begriff des ganz anderen gekommen bist, der ja nicht nur bei Karl Barth eine große Rolle spielt, also einem großen Theologen im 20. Jahrhundert, sondern auch bei Vorläufern auf der ganz anderen Seite, der liberalen Seite. Rudolf Otto hat das in seinem Religionsbuch, berühmtes Buch, Gott als den ganz anderen beschrieben. Und sogar, würde man gar nicht denken, Adolf von Harnack, so einer der großen liberalen Kulturprotestanten 19. bis 20. Jahrhundert, für den war das ein zentraler Begriff. Er sagt, Gott ist der ganz andere und als der ganz andere der nahe und liebende, aber als der nahe und liebende immer auch der ganz andere. Und das hat er sich auch nicht ausgedacht, sondern ich greife nochmal weiter zurück, das hat er von Augustin. Beim heiligen Augustinus kommt das vor und der hat das sich auch nicht einfach nur ausgedacht, sondern das hat nochmal eine längere Linie auch im nichtchristlichen oder vorchristlichen Neuplatonismus. Also, ich kürze mal jetzt hier die Theologiegeschichte ab, was ich interessant finde, deshalb wollte ich dir das nochmal zurückspielen. Du gehst hier auf einen Gottesbegriff, der Gott erstmal weit wegstellt, aber eben nicht um ihn in die Ferne zu rücken, sondern um zu verhindern, dass wir daraus einen Götzen machen, der uns zur Verfügung ist. Also ne, der kleine Gott, den wir uns zu nah rangeholt haben. Weil sonst Grundelemente von Religion und von christlichem Glauben eben ausfallen. Das heißt nämlich Staunen und Ehrfurcht. Und darin ist ja mehreres drin. Da ist auch eben was Faszinierendes, hast du vorhin gesagt, aber auch was Erschütterndes.
Ja.
Dass wir Gott größer denken, als wir selber denken können, damit wir ihn nicht zu eng machen. Und das, so verstehe ich dich, das ist eine Öffnung des Gottesbildes, die jetzt aber nicht einfach so eine Liberalisierung, Anpassung an Zeitgeist ist, sondern wirklich weit zurückgreift auf die Quellen des Glaubens selbst eigentlich.
Ja, also ich ergänze noch, ich finde es super spannend, was du erzählst. Ich lerne gerade hier was dazu, wunderbar. Es gibt einen kleinen Hymnus. In den Paulusbriefen sind ja immer wieder so kleine hymnische Elemente versteckt, die uns Hinweise geben auf die ersten Songs der Christenheit. Timotheusbrief, Gott wohnt in unzugänglichem Licht und kein Mensch hat ihn je gesehen. Und das ist ja, also die Worship-Bewegung will ja immer ganz so biblisch sein und greift sich aber eben auch bestimmte Stellen raus. Und da, ich habe noch kein Worship-Lied gehört, was diese Stelle zitiert, obwohl es eben ein Worship-Song aus dem Neuen Testament ist. Unzugänglich, also wir sagen immer, wir haben Zugang zu Gott, wir haben den freien Zugang und wir können direkt auf den Schoß vom Papa im Himmel hüpfen und so weiter und so fort. Aber jetzt hier wird hier immer eigentlich das Gegenteil gesagt, Gott ist unzugänglich. Das ist ja krass. Und wir können ihn nicht sehen. Also mir kommt auch mal Worship vor, wie bei des Kaisers neue Kleider alle behaupten, so was anderes zu sehen, als tatsächlich dann der Fall ist. Nein, wir können ihn nicht sehen, nur indirekt. Ja, wie Paulus sagt im Korinther, wie in einem trüben Spiegel. Und das ist mir inzwischen sehr wichtig, auch als Kontrast zu dieser Unmittelbarkeit, die ist auch schön und wertvoll, aber wir sehen nur Umrisse, wir sehen manchmal auch nur, was wir sehen wollen. Also das muss irgendwie relativiert werden und trotzdem ist es wunderschön und auch echt und tief, dass wir Gott begegnen können in aller Vorsicht, in aller Vorläufigkeit.
Ja, um ihn anzubeten, ohne ihn festzulegen oder uns dienstbar zu machen.
Ja, ja.
Jetzt gehst du aber, deshalb wollte ich nochmal einen weiteren Schritt machen. Du gehst ja jetzt nicht nur theologisch, gedanklich, spirituell verschiedene Wege, sondern du hast ein großes musikalisches Projekt auf zu neuen Ufern. Du hast aufgenommen schon ein großes Oratorium, muss man sagen, über die letzten 7 Worte Jesu am Kreuz. Erzähl doch mal von diesem Projekt und mach uns ein bisschen neugierig, denn leider können wir nicht gleich auf die Konzerteröffnung nächste Woche hinweisen. Das verzögert sich so ein bisschen, aber erzähl doch nochmal von diesem großen Projekt, wo du auch viele ältere Songs doch aufgenommen hast und nochmal in einen ganz anderen Kontext stellst und mit neuen verbindest.
Ja, sehr gerne. Ich fange mal erstmal formell an. Also ich genieße es sehr, dass ich mit diesem Oratorium mal das Format eines Pop- oder Worship-Songs mit 3 Minuten und einfacher Mitsingbarkeit und eben nur die Bandbesetzung sprengen konnte mit einem abendfüllenden Werk, mit Band und Orchester, mit Solisten und Chor. Dann habe ich die Corona-Zeit genutzt, tatsächlich, um das Ding zu schreiben. Das war wirklich ein intensiver Prozess, viele Monate oder meine Frau würde wahrscheinlich inzwischen sagen, 2 Jahre lang war ich mehr oder weniger kaum ansprechbar, bin da ins Tonstudio oben verschwunden, um immer weiter daran zu arbeiten. Aber ich bin sehr dankbar, dass jetzt mal die Möglichkeit war, auch ein bisschen so diese Zwangspause, um in sowas einzutauchen tiefer. Jetzt inhaltlich, also die 7 Worte, das ist ja ein historischer Stoff, auch von Haydn und César Franck und anderen schon vertont oder auch von anderen Künstlern aufgegriffen in der Malerei und so weiter. Hat mich auch schon seit meiner Kindheit begleitet, so durch meinen Kirchenmusiker Vater und auch klassische Vorbilder und Bibellese. Ich habe, nachdem ich diesen vorher schon beschriebenen theologischen Weg der Weitung gegangen bin, eigentlich damit jetzt nochmal so einen Schritt zurück gemacht zu diesem Kreuz, zentral für den christlichen Glauben, was aber oft auch verbunden wird mit einem bestimmten Menschenbild, Sündenverständnis, Erlösungsverständnis, indem ich jetzt auch mein Verständnis von Kreuz und Erlösung und warum musste Jesus sterben, erweitern will. Und ich finde, es geben genau die 7 Worte her. Es ist eben nicht nur ein Wort, zum Beispiel das Wort, es ist vollbracht, ne? Das ist das mit Abstand meist zitierte Wort von diesen 7 in Worship-Songs.
Hätte ich auch geraten.
Aber wo bleibt dann Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Oder wo bleibt mich dürstet? Oder wo bleibt Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist? Also das sind ja ganz andere Aspekte, die da zum Leuchten kommen. Von daher finde ich, dass wir nicht nur die 4 Evangelien haben, das ist schon mal spannend. Also wir haben 4 verschiedene Perspektiven, auch auf das Kreuzesgeschehen, während Markus und Matthäus das sehr kurz und nüchtern berichten, hat Lukas bestimmte andere Aspekte, die er bringt, und Johannes dann nochmal völlig andere, ne? Also, und zusammen ergibt sich ein ganz unterschiedliches Bild. Und auch die 7 Worte ergeben sich für mich auch 7 Zugänge erstmal zum Kreuzesgeschehen, aber dann überhaupt zur Person Jesus und seiner Botschaft. Und die habe ich dann in jeweils einem Stück, was eins dieser Worte thematisiert, so schlimm Refrain aufgreift, Vater vergib, eben für das erste Wort. Dann gibt's eine Antwort darauf, da habe ich eben teilweise, wie du schon erwähnt hast, auch ältere Songs integriert, die da gut reinpassen, damit das Publikum auch nicht konfrontiert ist mit 19 komplett neuen Stücken, sondern was man so ein bisschen was wiedererkennen kann. Aber es ist überwiegend, also 80% neu geschrieben. Und insgesamt will ich eigentlich so einen Brückenschlag versuchen, nochmal zum Zentrum des Glaubens, Tod und Auferstehung, auch eben, was wir im Abendmahl feiern, was wir im Kirchenjahr feiern, Karfreitag und dann Ostern, aber Ostern wird nicht thematisiert, wir bleiben beim Karfreitag, aber auch eben Dinge, die sich daran anknüpfen und die dann oft nicht so oft thematisiert werden, weder im Kirchenjahr noch in der Worship-Szene, nämlich Gewaltlosigkeit, ja, Feindesliebe, Solidarität. Gibt auch einen Song zum Beispiel, der sagt, wir treffen uns am Kreuz für alle Verlierer, für alle Versager. Ja, stellvertretend, der neben Jesus stirbt, heute noch wirst du mit ihm im Paradies sein. Aber wissen ja alle, die das Ziel nicht erreicht haben, die alle auf die eine oder andere Weise da unter dem Maßstab nicht durchgekommen sind, und die hat Jesus ihn schon in den Jahren vorher immer angenommen und ist auf sie zugegangen, die Ausgestoßenen, die nicht, eben der römische Hauptmann wird als Vorbild des Glaubens dargestellt, die samaritanische Frau und so weiter. Also all die am Rande stehen, die sind jetzt Teil dieser großen Gemeinschaft, die Jesus da am Kreuz stiftet, indem er selbst der Letzte wird, indem er selbst den unteren Weg geht, indem er selbst sich komplett hingibt. Also da ist eine Tiefe, ein Geheimnis drin, was nicht annähernd dadurch ausgedrückt, was wir sagen, Jesus musste eben für unsere Sünden sterben und musst du jetzt annehmen und zack, fertig. Sondern nein, das ist ein unglaublich vielfältiges Geschehen. Da reicht auch der Abend und die 19 Stücke nicht dafür, sondern da brauchen wir das ganze Leben für.
Ja, wo du das sagst, fällt mir auch auf, wenn ich jetzt, habe ich ja vor meinem inneren Auge so klassische Altarbilder mal assoziiert und da kommen eben doch viele Aspekte eben nicht vor. Da wird zwar, also vom Mittelalter an bis in die Moderne hin, wird eben das Hauptzentrum beschrieben, das Hauptgeschehen, Jesus stirbt, dann 2, 3, 4 Figuren und dann so ein Getümmel, aber diese auch total wichtigen, jetzt nicht bloß ethischen, sondern diese tiefen Lebensweisheitsaspekte, die daran verbunden sind. Ergebung, Widerstand, eben, wie du sagst, auch Feindesliebe und Solidarität. Stimmt, fällt mir auf, da fehlt irgendwie ganz viel, auch was, muss ich mal, jetzt will ich nicht meine ganzen Karfreitagspredigten wieder rausholen, aber da fehlen Aspekte. Schön, dass das bei dir, bei euch einen Platz findet.
Ich kann es vielleicht noch mal kurz mit 3 englischen Begriffen auf den Punkt bringen. Das deutsche Wort Opfer hat im Englischen mehrere verschiedene Übersetzungen. Eins davon ist Sacrifice, das ist das rituelle Opfer. Und so wird das Kreuz ja aufgedeutet. Jesus musste sterben für die Sünden der Welt. Und was auch immer da theologisch noch dahinter steckt, ist ja auch eine schwierige Frage, die es viele inzwischen auch ablehnen. Aber wir sollten vielleicht mal vorher anfangen, das englische Wort Victim heißt nämlich auch Opfer. Also Jesus ist einfach das Opfer von Politik und Religion. Ja, der Römer und der Pharisäer und hohe Priester und des ganzen religiösen Systems. Und das ist ja schon mal interessant, also dass auch Menschen, die heute Opfer von Politik und Religion werden, auf die eine oder andere Weise die tiefe Ungerechtigkeit leiden, können im Blick auf Jesus sehen, er ist auch dieses Opfer geworden, ich bin damit nicht alleine. Und wenn wir glauben, dass in Jesus sich Gott zeigt, dann können wir sogar sagen, Gott ist solidarisch mit aller Ungerechtigkeit auf dieser Welt, auf eine ganz tiefe Art. Wow, und das ist schon mal eine Botschaft. Also Victim ist keineswegs banal wie das Verkehrsopfer, sondern das ist eine tiefe Solidarität mit allen Victims dieser Welt. Dann gibt es noch das Wort Offering, also Gabe, Hingabe, auch Übersetzung von Opfer. Aber hier geht es jetzt noch nicht um das religiöse Opfer, sondern einfach jemand gibt sein Leben wie für die Sache, wie Martin Luther King, wie andere große Gestalten der Weltgeschichte, die bereit waren, den Weg bis zu Ende zu gehen, wie Jesus auch, der auf Jerusalem zugeht und er wird noch gewarnt, Meister, tu es nicht, es ist zu gefährlich, das Fest. Und alle sagen, nein, ich muss nach Jerusalem gehen. Die Liebe bleibt bis zum Ende und schont sich nicht selbst und so weiter. Also da liegt so viel drin in diesem Kreuzesgeschehen, eben Victim, Offering und zum Schluss Sacrifice. Kann ich für mich umarmen? Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, oh, jetzt wird es mir zu schwummrig, warum muss irgendwie Gott versöhnt werden mit irgendwas oder so. Ich kann es im Letzten auch nicht erklären, aber ich finde doch auch dieser Aspekt von Sündenvergebung, was wir im Abendmahl feiern, das gehört zu meinem Glauben dazu. Aber es ist für mich sehr wichtig inzwischen, dass diese anderen Aspekte auch mit drin sind.
Jetzt sind wir doch alle sehr neugierig. Ich habe schon ein bisschen hören können, aber jetzt hören wir das ein Lied aus dem Oratorium über die letzten 7 Worte Jesu am Kreuz. Das Lied Durst, so nach dem Wort Jesu mich dürstet. Und es singt deine Frau Andrea Adams frei. Da hören wir jetzt rein.
Durst und stillbarer Durst quält meine Kehle, zerreißt meine Seele, so brennt diese Glut. Durst, unendlicher Durst, lässt mir keine Ruhe. Doch nichts, was ich tue, bringt mir echten Trost. Mehr, ich brauch immer mehr. Die Quellen versiegen, was kann ich noch kriegen? Die Wüste ist leer. Mehr, verdursten im Meer, versalzt und vergiftet, das Rettungsboot driftet, verloren hin und her. Nichts auf der Welt ist je genug, nichts füllt das Loch, den rissigen Krug, nichts auf der Welt füllt mich je aus, nichts bleibt bestehen, nichts bleibt mein Zuhause, nichts in der Zeit stillt diesen Durst nach Ewigkeit. Gott, ich schreie zu dir, Gott, ich dürste nach dir, Gott, wann darf ich kommen, dein Angesicht sehen? Schein, der äußere Schein.
Ich würde gerne erst nochmal zur Musik fragen. Das ist ja auch doch auch ein Schritt für dich gewesen. Das ist nochmal ein anderer Sound, das ist nochmal eine andere Komposition. Was hat dich jetzt musikalisch bei diesem Stück bewegt?
Ja, es schlägt mehrere Brücken zur klassischen Musik, die ich auch von Kindheit an liebe. Ich habe auch mit klassischer Gitarre in Düsseldorf studiert, dann eben die Tontechnik noch dazu und die Popmusik, aber das sind schon auch meine Wurzeln. Dann die orientalische Einklänge, die man hier hört, die liebe ich auch und auch Andrea, meine Frau. Also wir schätzen das sehr, dass so einer unserer Einflüsse auch diese Sehnsucht, die da in diesem harmonisch Moll liegt, was ja dann auf der fünften Stufe dann steht, also in A-Moll ist aber dann E-Dur eigentlich die Basis, ne? Das ist ganz interessant, wie es ja auch in heutiger orientalischer Musik ja meistens ist, auch türkisch oder auch israelisch natürlich. Ja, dann nochmal anders als eben in so einem kleinen Worship-Song, die Dramatik und auch die Länge des Stückes, die sich da entfaltet, die erlaubt mir auch tiefer einzutauchen, ne, und auch so einen Weg zu gehen. Für mich schwingt in diesem Durst natürlich offensichtlich mehr mit als Jesus, der da in der Mittagshitze Qualen leidet und durstet. Da kommt ja noch dieser Essigschwamm, und das ist ja alles eine tiefe Symbolik. Nein, es ist der Lebensdurst der ganzen Menschheit. Ja, alles hat da tiefere Bedeutung von diesen Worten, die ja ganz komprimiert etwas sagen. Und es erlaubt mir eigentlich, den Menschen grundsätzlich mal anders zu sehen als unter dem Aspekt von Schuld, Gerechtigkeit, Vergebung. Das wäre ja eine Art, wie man den Menschen sieht, moralisch, ne? Also was hat das mit dem Kreuz zu tun? Sondern das Wort Durst hilft mir, den Menschen in seiner Bedürftigkeit zu sehen. Also Nefesh als Seele, Kehle, Bedürftigkeit, ne, hebräisches Wort. Der Mensch ist darauf angewiesen, zum Beispiel, dass er mehrmals am Tag was zu trinken kriegt. Also ohne Wasser können wir nur sehr lang, überhaupt nicht lange überleben. Ne? Und das steht da stellvertretend für das, was wir alles brauchen, an innerem, an Zuwendung, an Bestätigung, also wir sind zutiefst bedürftige Wesen. Und das auch bejaht auch Jesus von Nazareth. Es nimmt sich da nicht raus. Er ist auch der körperliche Mensch, der auch Durst hat. Das ist ein ganz starkes Signal. Also die ersten drei Worte sind nochmal so auf der Metaebene: Vater, vergib ihn und die ganze Bedeutung. Aber dann spürt man den körperlichen Jesus und damit auch unsere eigene Körperlichkeit. Ich habe Durst, ich leide, boah, es ist krass, auch was alles mitschwingt mit unserer Bedürftigkeit, Gefahr von Sucht, Gefahr von nicht genug kriegen, schon bei Essen und Trinken und anderen Dingen in unserem Leben. Und wie gehen wir damit um? Was hat da der christliche Glaube, was hat Jesus dazu zu sagen? Das finde ich eine ganz wichtige Dimension, auch in die Seelsorge hinein, Umgehen auch mit der eigenen Seele, mit dem eigenen Körper. Und das hat auch was Existenzielles, was Dramatisches, was ich versucht habe, in dem Lied auszudrücken. Es ist sehr dramatisch, aber ich kann das auch als Künstler genießen, dass ich mal nicht mit angezogener Handbremse jetzt hier arbeiten muss, sondern mal in die Vollen gehen kann.
Ja, weil du ja hier eine doppelte Bewegung vollziehst. Einerseits ja eine Weitung und zugleich aber auch eine Verdichtung. Also du übersetzt dieses Wort von damals und aus der Bibel in die Gegenwart. Und du bringst es dann eigentlich auf den existenziellen Punkt, den jeder, der diese Musik hört oder bei dem Oratorium dabei sein wird, wahrnehmen wird. Und es ist ja bei dem Durst auch noch etwas anderes, was eben mitschwingt, und das ist der Gottesdurst, also auch diese Sehnsucht. Und in der ist ja einerseits Bedürftigkeit, aber auch eine Fähigkeit angelegt, also Sehnsucht zu empfinden, einen echten Durst nach warem Wasser oder sozusagen, nicht? Da gibt es ja auch diese schöne Symbolik, das ewige Wasser, das freisprudelnde Wasser, das nicht irdische Wasser, das schwingt ja damit hinein und verbindet sich eigentlich sehr schön, künstlerisch, textlich, musikalisch.
Ja, ich habe mir lange überlegt, ob ich im Refrain das wirklich so fromm nochmal zuspitzen soll, also sowohl mit diesem altmodischen Wort, Gott, ich dürste nach dir, das erinnert ja an die Psalmen eben 63 oder auch 42, wie der Herr schlägt nach frischem Wasser. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass hinter unserem Lebensdurst letztlich auf einer tieferen Ebene, nicht ausschließlich, aber letztlich der Durst nach Gott steckt, nach Ewigkeit, nach Transzendenz. Und das kann uns erstmal entlasten. Das heißt, wir müssen nicht in den Erlebnissen und Erfahrungen und in dem Erfolg dieser Welt letztlich zufrieden sein. Es ist in Ordnung, wenn da etwas Unzufriedenes bleibt. Es muss vielleicht sogar so sein, ja, dass wir immer nur ein Stück weit erfüllt sind und da bleibt aber was übrig, was uns vielleicht nach vorne treibt, was uns im besten Fall nach oben zieht oder zum Ende hin und was uns auch am Ende unseres Lebens hilft zu sagen, es war gut und ich habe vieles erlebt, manches blieb unvollendet, manches blieb unerfüllt und es ist in Ordnung so, weil jetzt darf ich in die letzte Erfüllung zu Gott selbst kommen.
Bin mal gespannt, wie das im Ganzen dann klingt. Erzähl doch noch mal kurz, wie es mit deinem Oratorium weitergeht, damit all diejenigen, die jetzt ganz unruhig geworden sind, wissen, wann sie es denn wie hören können.
Ja, wir müssen wegen Corona und anderen Faktoren noch ein bisschen warten. Also die Premiere ist tatsächlich erst vor Ostern 23 an drei Spielorten in Deutschland. Wir werden im Ruhrgebiet sein, ich glaube in Bochum, zum Start.
23 oder 24?
24, Entschuldigung, habe ich jetzt reingesagt. Ja. 24, ja, ja. 2024, also noch über anderthalb Jahre. Ja, 24 in Bochum ist die Premiere. Dann gibt's in Bamberg eine Aufführung und Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart. Das Album kommt aber schon früher, vermutlich im Sommer 23. Vielleicht gibt's auch vorab schon mal ein YouTube-Video oder irgendwas. Und was ich vielleicht noch erwähnen sollte, es ist auch ein Co-Projekt. Das heißt, man kann es nicht nur hören und Karten kaufen oder das Album kaufen oder downloaden, sondern man kann auch im Chor mitsingen und die ganze Choraktion startet eben auch schon in Mitte 23. Man kann sich entweder als Einzelsängerin, Sänger oder eben auch als kompletter Chor bewerben und an diesen drei Spielorten und in den Folgejahren kommen hoffentlich noch mehr Spielorte dazu, dann in so einem großen Chor, vielleicht 500 Leute oder irgendwas, einem Rand der Halle oder großen Arenen, dann in diesem Chor mitsingen, gewisse Teile. Auch hier zum Beispiel bei dem Durst ist es dann am Schluss der Schlussrefrain, Gott, ich dürste nach dir, singen dann alle 500 zusammen. Ja, und das würde mich auch freuen, wenn Menschen nicht nur das mit ihrer Stimme verstärken, sondern auch, und das ist das Schöne an so einem Chor, tiefer eintauchen über die Proben, über die Beschäftigung mit dem Werk. Also freue ich mich drauf.
Und wer da jetzt Lust hat, der kann sich wenden an die kreative Kirche, die das ja macht. Also du machst es ja nicht allein, es ist eine große Gemeinschaftsaktion und diese Idee, ein Oratorium oder zum oder Musicals gibt es ja dort auch, zu verknüpfen mit eben Beteiligungsmöglichkeit. Das ist ja, glaube ich, so ein Merkmal von der Arbeit der kreativen Kirche.
Jawohl, also man kann auf der Homepage von der kreativen Kirche Infos finden, kreativ mit C geschrieben oder direkt siebenworte.de.
Sehr schön. Lieber Albert, vielen Dank für dieses lange, schöne, intensive Gespräch und die Musik, die wir von dir und auch deiner Frau hören konnten. Ich hoffe, dass du die Zeit, bis es richtig mit diesem Oratorium losgeht, gut füllen und erleben kannst mit deinen Grenzgängereien. Vielen Dank, viel Glück und viel Segen für dich und deine Musik.
Ja, vielen Dank, war mir eine Freude und Ehre.